Schwerer Vorwurf gegen Frankfurts Polizei. Versuchte die Behörde nach dem Mord am Hauptbahnhof die Pressefreiheit zu unterdrücken. Auf 1 hat exklusive Bilder. Weil sie vor Corona-Impfung warnte. Skandalurteil gegen Ärztin. Die Begründung macht fassungslos. Und Aufmarschgebiet Deutschland. Auf 1 kennt Details aus dem geheimen Operationsplan der Bundesregierung. Damit ist klar, wo im nächsten Krieg die ersten Bomben fallen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Schon wieder wurden in Deutschland 2 Sexualverbrechen von den Behörden verschwiegen. Und das ganz bewusst. Es geht um die Vergewaltigung einer 16-Jährigen in der Stadt Besweiler am 14. Juni. Der Tat verdächtigt wird ein 28-jähriger Syrer. Einen Tag später soll der Mann versucht haben, eine 43-jährige Frau zu vergewaltigen. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Aachen hatte den Fall erst auf mehrfache und nachdrückliche Fragen der Medien eingeräumt. Nun musste die Landesregierung zugeben. Die Verbrechen wurden ganz bewusst verheimlicht. In einer Erklärung des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen, die auf 1 vorliegt, heißt es zur Begründung. Es habe ein, Zitat, überwiegendes, schutzwürdiges Interesse der zum Teil minderjährigen Geschädigten an der Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte bestanden. Der verdächtige Syrer kam übrigens 2023 nach Deutschland. Dieser Skandal muss aufgeklärt werden. Wie Bildmaterial, das auf 1 exklusiv vorliegt, bestätigt, versuchte die Polizei in Frankfurt am Main offenbar die Berichterstattung vom Mord am Frankfurter Hauptbahnhof zu behindern. So verboten die Einsatzkräfte im brüllenden Ton nicht nur Aufnahmen von der Festnahme des Täters. Der Amateurfilmer, der die Szene aufzeichnete, wurde von den Beamten offenbar sogar verfolgt. Doch sehen Sie selbst. Am Dienstag hatte ein 54-jähriger Mann auf dem Hauptbahnhof von Frankfurt einen 27-Jährigen mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Opfer und Täter sollen kurdischen Großfamilien angehören. Ist das schon die Vorbereitung auf einen möglichen Bürgerkrieg? Österreichs Verteidigungsministerin Claudia Tanner will jedenfalls kurz vor der Nationalratswahl dem Heer die Befugnis verleihen, die Kommunikation der Bürger auszuspähen. Begründet wird die Totalüberwachung wieder einmal mit einer vermeintlichen Verbesserung der Terrorabwehr. Gegenüber der Nachrichtenagentur APA sagte sie, Zitat, wir brauchen das, um Sicherheit garantieren zu können. Und mit ihrem Vorstoß steht Tanner in der ÖVP nicht allein da. Der gegenwärtige Bundeskanzler Karl Nehammer hat die Überwachung von Messenger-Diensten sogar zur Bedingung für Koalitionsverhandlungen gemacht. Sollte die Initiative erfolgreich sein, dann würden die Heeresgeheimdienste über eine größere Kompetenz verfügen, als sie den zivilen Nachrichtendiensten gestattet wird. Warum diese Befugnis ausgerechnet den militärischen Geheimdiensten verliehen werden soll, bleibt unklar. Im schlimmstmöglichen Fall wäre es der Armee aber sicher von großem Nutzen, die Kommunikation der Bürger zu kennen. Etwa im Falle landesweiter Unruhen, wie sie gerade England erlebt hat. Und auch in Deutschland soll die Totalüberwachung der Bürger vorangetrieben werden. Hier wünscht sich vor allem die CSU im gesamten öffentlichen Raum eine automatische Live-Erkennung aller Gesichter. Besonders erschreckend dabei. Die Auswertung der Kamerabilder soll in die Hände künstlicher Intelligenz gelegt werden, die natürlich fehleranfällig ist. Der bayerische Datenschutzbeauftragte schlägt bereits Alarm. Selbst bei einer Trefferquote von 98% würde dies immer noch die Verhaftung hunderter unschuldiger Personen bedeuten. Doch wie sehen eigentlich die Pläne in den anderen Bundesländern aus? Schließlich wurde bereits ein bundesweiter Gesetzesentwurf vorgelegt. Auf 1 hat in den übrigen Ländern nachgefragt, ob sie mit Bayern vergleichbare Pläne hegen. Immerhin für die Hansestadt Hamburg können wir vorerst Entwarnung geben. Dort versicherte uns die Behörde für Inneres wörtlich. Für den Bereich der Landespolizei der Freien und Hansestadt Hamburg kann ich den Einsatz verneinen. Die Zuständigkeiten der Bundespolizei sind dabei allerdings ausgeklammert. Und auch der Freistaat Sachsen versicherte uns, solche Techniken nicht einzusetzen. Die übrigen Länder haben sich zumindest bis Redaktionsschluss nicht geäußert. In der Schweiz kommt nun ein neues System für Sofortüberweisungen. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Abschaffung des Bargeldes. Was das bedeutet, darüber habe ich mich mit unserem Schweiz-Korrespondenten Christian Oesch unterhalten.
Ich denke, wir befinden uns hier wirklich auf dem Pfad in die UN-Agenda 2030. Und ist nichts Neues. Letztes Jahr haben ja wir durch die Schweizer Nationalbank vernommen, dass sie unter den Banken diese Technologie entwickeln sind. Und jetzt sind sie also schon mit den ganzen Geschäftsbanken zusammen jetzt in Verbindung und haben diese Technologie neu implementiert. Also es hat ganz sicher technologische Fortschritte in Richtung Bequemlichkeit, Abhängigkeit, aber ich sehe doch die Bedeutung für das Bargeld hier ganz sicher schleichend in eine Abhängigkeit und dann sehen wir dann ganz sicher Probleme mit dem Datenschutz und die ganze Kontrolle über uns als Bürger. Also es passt alles in die UN-Agenda 2030.
Und es ist also nur mehr noch eine Frage der Zeit. Aber,
genau.
Aber wie könnten sich die Bürger nun gegen diese Abschaffung des Bargeldes wehren? Gibt es Möglichkeiten?
Ja, wir versuchen ja das hier mit politischen Einflussnahmen, mit Initiativen, sind wir eigentlich dran mit der Bargeldinitiative. Wir fokussieren uns auch für die Aufklärung, Bewusstsein schaffen hier in der mit Informationskampagnen auch Veranstaltungen und Diskussionen. Es gibt auch praktische Maßnahmen, wo wir mit KMUs, also kleinen und mittelgroßen Geschäften kommunizieren, dass sie nur Bargeld akzeptieren und keine digitale Währungen. Eigentlich haben sie Ersparnisse, wenn sie das nicht vornehmen, diese digitale Währungen. Das kostet ja Geld. Auch rechtliche Schritte sind möglich. Also wir können auch Anzeigen machen. Klare Gesetzesänderungen oder Klagen gegen Gesetzesänderungen ist auch möglich. Und dann ganz sicher auch internationale Vernetzungen, die ganz sicher wichtig sind. Denn das Thema ist ja international. Es ist nicht nur für die Schweiz, aber ist ganz sicher international.
Und das ganze Interview mit Christian Oesch finden Sie wie gewohnt unter www.auf1.tv. Die Verfolgung von Ärzten, die sich in der Corona-Zeit mutig für ihre Patienten eingesetzt haben, läuft weiter. Kürzlich wurde die Ärztin Dr. Heidi Göldner verurteilt, da sie vor dem Tod durch Corona-Impfung gewarnt hatte. Die Medizinerin muss nun eine Geldstrafe von 2.500 € bezahlen. Ihr Vergehen. In ihrer Praxis hatte sie folgenden Aushang angebracht. Zitat: Wegen der unverhältnismäßig hohen Anzahl an teilweise schwerwiegenden Nebenwirkungen und der im Umfeld erfahrenen inzwischen mehr als 40 Toten im Zusammenhang mit den Covid-19-Impfungen werde ich weiterhin keine Covid-19-Impfungen in meiner Praxis durchführen. Bereits im Jahr 2021 hatte ihr die Kassenärztliche Vereinigung Hessen vorgeworfen, falsche und, Zitat, querdenkerische Aussagen zu Corona und den Injektionen zu tätigen. Und auch in der Schweiz stand heute der Arzt Dr. Andreas Heisler vor Gericht, weil er Maskenatteste ausgestellt hatte. Aufgrund des großen Zuseherandrangs musste die Verhandlung an eine andere Örtlichkeit verlegt werden. Laut dem Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse verfolgten etwa 500 Personen den Prozess. Ein ähnliches Vergehen wird der Weinheimer Ärztin Dr. Monika Young vorgeworfen. Auch sie hatte Maskenatteste ausgestellt. Die Anzahl der ihr vorgeworfenen Fälle wurde jedoch nur geschätzt. In ihrem Interview zur großen Ärzte-Doku Corona-Helden, gejagt, gehetzt, geächtet, äußerte sie explosiv gegenüber auf eins, was das Ziel der drakonischen Maßnahmen in der Corona-Zeit war.
Das hat interessanterweise die Staatsanwaltschaft gleich in der ersten Verhandlung gesagt, dass das klare Ziel ist, jeden Patienten, dem sie habhaft werden können, zu verfolgen, anzuzeigen und vor Gericht zu zerren, beziehungsweise Strafbefehle zu verschicken. Das haben die klar gesagt in der Verhandlung.
Die vollständige Ärzte-Doku Corona-Helden, gejagt, gehetzt, geächtet, wie auch das ausführliche Interview mit Monika Young, das morgen erscheint, finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. In einem künftigen Krieg in Europa wird die Bundesrepublik wohl vor allem Aufmarschgebiet für fremde Streitkräfte. Dies scheint aus dem streng geheimen Operationsplan Deutschland hervorzugehen. Also jenem Papier, in dem der Schutz der kritischen Infrastruktur in einem militärischen Ernstfall zusammengefasst werden und das seit März der Bundesregierung vorliegen soll. Offiziell geben sich die Behörden bedeckt. Selbst den Landesregierungen ist der Plan angeblich nicht bekannt. Doch nun nannte Sachsens Innenminister Armin Schuster in einer Antwort an den Landtag erste vage Details. Das Schreiben liegt auf eins vor. Darin heißt es wörtlich: Es zeichne sich ab, dass ein Schwerpunkt in der Sicherstellung der Drehscheibenfunktion Deutschlands für den Auf- und Durchmarsch eigener und alliierter Streitkräfte liegt. Zudem räumt er ein, dass zivile Behörden in diese Planungen offenbar massiv eingebunden sind. Dabei ging es unter anderem um Verkehrsleitung, Unterbringung, Verpflegung, Betankung und technische Probleme. Sollte der Operationsplan tatsächlich einen militärischen Aufmarsch fremder Streitkräfte in Deutschland vorsehen, würde dies nach Ansicht von Beobachtern die Gefahr von Präventivschlägen gegen genau diese Truppen erhöhen. Zudem könnten auch zivile Einrichtungen, die in eine Unterstützung der Streitkräfte eingebunden sind, als militärische Ziele gelten. Nun soll also angeblich die Ukraine hinter der Sprengung der Ostsee-Pipeline Nord Stream stecken. Der Anschlag, so wird seit Tagen kolportiert, sei die Idee einer Runde Betrunkener gewesen. Und Präsident Volodymyr Zelensky habe dem Plan zunächst zugestimmt. Den Angriff auf die deutsche Energieinfrastruktur dann aber angeblich nicht mehr verhindern können. Eine Geschichte, die für Skepsis sorgt, die Fragen aufwirft. So auch bei Jörg Urban, dem AfD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Sachsen. Dennoch forderte er gegenüber auf eins jetzt Konsequenzen für Kiew.
Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die USA involviert ist, weil Präsident Biden hat ja gesagt, wir werden das beenden mit dieser Trasse und wir haben die Mittel dazu. Jetzt erfahren wir, dass die Ukraine involviert ist, dass die Ukraine vielleicht auch diejenige Kraft gewesen ist, die es umgesetzt hat, diesen Terroranschlag. Und das wäre jetzt ein Grund aus meiner Sicht zu sagen, die deutsche Politik muss aufhören, mit dem Terrorstaat, der unsere Energieinfrastruktur angreift, gemeinsame Sache zu machen. Das heißt, keine Geldlieferung mehr, keine Waffenlieferung mehr an die Ukraine.
Als regelrechte Lüge betrachtet dagegen Russland die sogenannte ukrainische Spur. Moskaus stellvertretender UNO-Botschafter Dmitri Poljanski erhob in diesem Zusammenhang auch Vorwürfe gegen Berlin.
Es sieht so aus, als ob diejenigen, die diese Szenarien entworfen haben, ursprünglich an einem Szenario für einen Hollywood-Blockbuster gearbeitet haben. Und dann haben sich die Pläne geändert. Und nur ein Kind oder ein ganz naiver Mensch kann glauben, dass drei Hobbytaucher hinter diesen Explosionen stecken. Diejenigen, die dieses Märchen verbreiten, wollen also eine Nebelwand um die weithin bekannten Geständnisse von US-Spitzenbeamten bei der Sabotage der Nord Stream errichten. Deutschland Russland hat wichtige Informationen über diesen Terrorakt, die es mit Journalisten teilt, aber vor dem Sicherheitsrat verschweigt.
Und mit den aktuellen Diskussionen und wohl auch Nebelkerzen rund um den Anschlag auf Nord Stream befasst sich auch der frühere Polizist und Buchautor Stefan Schubert in seiner neuen Sendereihe Schuberts Lagemeldung auf 1. Er sagt:
Doch nehmen wir einmal an, die Geschichte des politisch-medialen Komplexes würde stimmen. Demnach hat die Ukraine eine der zentralen Infrastrukturen Deutschlands militärisch angegriffen und zerstört. Dies müsste unweigerlich den NATO-Bündnisfall auslösen. Die NATO wäre somit nicht mehr im Krieg mit Russland, was sie ja de facto ist, sondern ab sofort mit der Ukraine. Weiterhin wurde, laut Wall Street Journal, Bundeskanzler Scholz von der CIA über die Pläne der Ukraine informiert. Olaf Scholz unternahm folglich nichts, um die Sabotagepläne von Zelensky zu stoppen. Bewegen wir uns da nicht längst in den Abgründen eines Landesverrats? Olaf Scholz und die Bundesregierung waren vorab informiert und unternahmen nichts. Sie verstärkten weder den Schutz der kritischen Infrastruktur, noch sprachen sie öffentlich eine Warnung gegen die politischen Strippenzieher aus. Olaf Scholz soll der Sprengung der deutschen Infrastruktur sogar zugestimmt haben, laut der amerikanischen Investigativlegende Salman Hirsch. Bei der politisch kontrollierten Justiz wird Olaf Scholz einer Anklage wegen Landesverrats wahrscheinlich entgehen. Doch eines ist sicher. Als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist Olaf Scholz nicht mehr eine Minute länger tragbar. Weitere Hintergründe zum Komplex Nord Stream erfahren Sie in meinem aktuellen Buch Der geheime Krieg gegen Deutschland.
Die vollständige Analyse von Stefan Schubert finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Fördern die deutschen Behörden islamistische Gruppen? Die Antwort erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die Stadt Bautzen hat das Amt des Ausländerbeauftragten abgeschafft. Hintergrund des Entschlusses war ein Antrag der Alternative für Deutschland, der trotz der sogenannten Brandmauer parteiübergreifend eine Mehrheit fand. Gemeinsam mit der AfD stimmte zum Beispiel der Vorsitzende der CDU-Fraktion in Bautzen, Matthias Grahl, zu. Gegenüber der Jungfreiheit betonte er: In der Kommunalpolitik gibt es keine Brandmauer. Der Verband der Automobilindustrie in Deutschland, VDA, fordert ein Verkaufsverbot von Diesel und Benzin an deutschen Tankstellen ab dem Jahr 2045. Das geht aus einem internen Positionspapier des Verbandes hervor. Laut der VDA-Präsidentin Hildegard Müller sollten so, Zitat, Anreize für den Hochlauf erneuerbarer Energieträger geschaffen werden. Die Pläne gehen sogar weiter als das aktuell beschlossene Verbrennerverbot der EU, das die Neuzulassung von herkömmlichen Kfz verbietet. Im Berliner Bezirk Pankow-Rosenthal sollen zum Monatswechsel rund 320 Asylbewerber eine moderne Wohnanlage beziehen. Die 61 Wohnungen verfügen jeweils über 1 bis 5 Zimmer und sind mit eigener Küche und eigenem Bad ausgestattet. Die Anlage wurde spezifisch für die Einwanderer errichtet und wird diesen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Eine vergleichbare Wohnung kostet in Pankow-Rosenthal auf dem freien Markt zwischen 1.400 und 1.600 Euro monatlich. Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist erstmals seit dem gescheiterten Attentat auf ihn wieder unter freiem Himmel aufgetreten. Bei seiner Wahlkampfrede im Bundesstaat North Carolina war Trump allerdings von einer Wand aus schusssicherem Glas umgeben. Als es im Publikum einen medizinischen Notfall gab, verließ Trump allerdings die Schutzvorrichtung, um nach dem Rechten zu sehen. Der Secret Service hatte ihm nach dem Attentat geraten, in Zukunft nur noch in geschlossenen Räumen aufzutreten. Das Kulturzentrum des türkisch-islamischen Kulturvereins ATIP ist von der Bremer Bürgerschaft von September 2022 bis Juni 2023 mit 3.950 Euro gefördert worden. ATIP wird von den Behörden als islamistisch eingestuft und soll zu dem Netzwerk der türkisch-nationalistischen Organisation der Grauen Wölfe gehören. Gezahlt wurde das Geld für ein Projekt mit bis zu 25 Kindern zu Themen wie Integration, Inklusion und Sprache.
Offiziell ist die Republik Moldau neutral. Und dennoch wird das kleine Land zwischen Rumänien und der Ukraine nun offenbar im Eiltempo zum Frontstaat ausgebaut. Und das vor allem von Deutschland. Auf 1 liegen entsprechende Angaben der Bundesregierung vor. Demnach finanzierte Berlin in den vergangenen Jahren militärische Güter für die Streitkräfte Moldaus im Wert von 55,8 Millionen Euro. Eine große Summe für ein Land, dessen gesamter Verteidigungshaushalt in diesem Jahr weniger als 100 Millionen Euro beträgt. Erinnern Sie sich noch an Michael Resch? Der 52-Jährige ist für seine innovative Photovoltaikanlage auch als Solarrebell von Anif bekannt geworden. 2 Jahre lang kämpfte er um die Genehmigung für seine an allen Hauswänden und in sämtliche Himmelsrichtungen angebrachten PV-Module. Auch auf 1 berichtete damals über seinen Rechtsstreit. Nachdem es zuletzt hieß, die Module würden nicht zum ANIFA-Ortsbild passen, hatten die Behörden nun ein Einsehen. Die Anlage in Salzburg wurde nun offiziell genehmigt. Wir gratulieren Herrn Resch zu seiner Beharrlichkeit im Kampf gegen eine ausufernde Bürokratie. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.